So, jetzt.
Weitere Runde im Bingo, hörst
Nein,
du?
ich habe gerade schon irgendwas von dir gehört, obwohl ich den Discord gerade rausgeschmissen habe. Wenn man die Systemsounds komplett auf Null stellt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man nichts hört. Ja, es
Wie?
passt. Es passt zu diesem bescheidenen Tag. Meine Brille ist kaputt.
Ach nö.
Doch, scheiße
Das
ist,
ist
ehrlich. Ist hier
nicht
oben
dein Ernst.
gebrochen, ist da gebrochen. Keine Ahnung warum. Und ich bin müde. Ich habe ehrlich, ich habe heute keinen Bock.
Lassen?
Das ist aber kein Grund, weil es wird ja jetzt die nächste Zeit terminlich doch ein bisschen enger.
Ja.
Und von deswegen. Auf welche Soundeinstellungen haben wir uns jetzt
Also
geeinigt?
wir hatten auch das letzte Mal Crisp angelassen, aber ich habe jetzt mal diesen Haken wieder reingesetzt bei erweiterte Sprach Dingsda-Bumster.
Ah, erweiterte Sprachdingsterbumster, das hilft mir großartig.
Das ist unter Crisp. Warte mal, Spracheinstellungen.
Wo muss ich denn da noch mal
Also
hin?
ich war bei diesem Pfeil bei Mikrofon und bin unter Spracheinstellungen und bin da
Ah,
ganz
den
runter.
ah, ja.
Crisp habe ich angelassen, das hatten wir allgemein angelassen und
Yep.
wir haben den Haken bei erweiterte Sprachaktivierung rausgenommen. Ich würde sagen, wir nehmen den wieder rein.
Immer wieder rein, ja.
Weil gefühlt war es das letzte Mal noch schlechter.
Yep. Also ich fand, das letzte Mal war es das Schlechteste, was wir überhaupt hatten.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina.
Und ein schönes Hallo an all unsere Hörenden und herzlich willkommen bei unserem Podcast mit betreutem Ted Williams Lesen.
Es gibt ja schon Podcast mit mir mit betreutem Stricken. Jetzt gibt es auch betreutes Lesen. Hurra!
Ja.
Gut, heute ist Episode 6 und es geht um die Kapitel 11 und 12. Einmal ein unerwarteter Gast und Kapitel 12 heißt 6 silberne Sperlinge. Starten wir mit Kapitel 11. Macht Sinn, ne?
Macht Sinn. Auf jeden Fall haben wir den 30. April.
Ich
Den
wusste,
letzten
dass das
Tag des
jetzt kommt.
Monats.
Sabrina ist unser Kalenderexperte. Die achtet im Moment so ein bisschen darauf, wann, wo, welche Daten erwähnt werden. Und Beltane, ne? Genau. Ja,
Dazu habe
gut.
ich später noch recherchiert.
Ja, großartig. Lass
Ja,
uns
und mir
später teilhaben. Das
ist
ist
dann
genau
nämlich
das.
ein Licht aufgegangen.
Okay, ich bin gespannt. Gut, und wir treffen Simon auf einem Heuboden.
Genau, im Stall.
Im
Und der
Stall.
Junge faulenzt mal wieder.
Ja, der
Ja,
ist
ich habe mir schon gedacht.
15.
Ja, ich dachte mir schon, ob er sich wieder vor irgendwelchen Arbeiten gedrückt hat oder. Aber anscheinend war er zuvor in der Kapelle und hat den Sängen des Chors oder der Mönche gelauscht.
Ja, da habe ich mir auch gleich schon ein Zitat unterstrichen.
Ja, nicht nur du.
Möchtest du vorlesen oder soll ich?
Oh, mach nur.
Jede einzelne Note, sorgsam gehalten und dann liebevoll freigegeben, so wie ein Holzschnitzer zierliche Spielzeugboote in einen Bach setzt. Das ist doch schon wieder großartig, oder? Einfach nur schön. Auch wenn da in dieser Kapelle jetzt nichts anderes passiert ist, alleine für diesen Satz lohnte sich es, diese 2 Seiten zu lesen.
Ja, mich hat es eh gewundert, dass er so versessen darauf war, in die Kapelle zu kommen, weil ich sage jetzt mal, vielleicht für die meisten Teenies sind so Gottesdienste eher nicht so spannend. Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass das so normal ist, dass der da in der. Aber gut, er weiß schon, er kurft eh immer darum, wo am wenigsten erwartet wird.
Ja.
Ja, aber so
Ja.
richtig ausgehalten hat er es da nicht, deswegen hat er sich dann auf den Heuboden verzogen und sinnt seinen Gedanken nach.
Ja, genau. Und
Zumindest.
unterbrochen wird das Ganze dann davon, dass unten unter ihm Personen eintreffen, und zwar 3 Stück. Wolltest du
Cem
erstmal
Pferde.
was
Nee,
anderes
das
dazu
hast du.
sagen?
Nein,
Okay.
ich wollte auch in die Richtung gehen. Also Cem Pferdeknecht, Ruben der Bär und der gute Strupp, den wir ja
Ja.
schon kennen. Beziehungsweise es wird nicht in dem Moment so gesagt, weil Simon selber ein bisschen rätselt, weil er jetzt nicht so die normalen Narrenklamotten anhat. Aber ich hatte mir das sehr, sehr früh eigentlich auch gedacht, dass das wirklich Strupp sein müsste.
Simon fragt es ja auch relativ früh und allein, durch die Unterhaltung, wo die hingeht, merkt man es ja auch schon so ein bisschen. Mhm. Ne? Die drei sind schwer am Trinken.
Mhm. Gut einsitzen.
Ja, genau. Und dann kommt auch die Sprache auf das, was Strupp jetzt wohl machen möchte. Denn wenn wir uns erinnern, Strupp hat ja in der vergangenen Episode, also im letzten Kapitel, dieses nicht unbedingt schmeichelhafte Lied auf König Elias gesungen und ist damit aus dem Thronsaal rausgeflogen. Und Shem und Ruben fragen den Strupp jetzt halt, was willst denn du jetzt eigentlich machen?
Ja, und er möchte den Hochhorst verlassen, was ich auch für wesentlich gesünder für ihn halte.
Ja, ich glaube auch, dass das eine gute Idee ist.
Aber er erzählt ja auch noch ein bisschen was anderes. Und da war ich sehr erstaunt, weil wir erfahren nämlich jetzt endlich, wie das mit Hellnagel kam.
Ah, als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, ja, jetzt endlich. Sabrina wird sich freuen.
Ja, hat mich sehr gefreut. Ja, aber er wollte tatsächlich Hellnagel, wie es ihm aufgetragen wurde, an Elias geben.
Mhm.
Aber Elias wollte das Schwert gar nicht, beziehungsweise hat es fallen lassen.
Ja, und hat es fallen lassen mit der Bemerkung, dass es sich gedreht hätte. Also das Schwert.
Ja, da kann ich gleich wieder hemmungslos Theorien aufstellen. Das Schwert ist doch magisch, oder? Von daher, vielleicht will es selbst nicht zu Elias.
Ist es magisch, wird das gesagt?
Ist das Magie? Nein, nicht so wirklich, aber nachdem wir ja eh von dem Geheimnis der großen Schwerter reden, es wirkt ein bisschen so, als hätte sich das Schwert gewehrt, zu Elias zu kommen.
Ja, und es ist auch bis jetzt eigentlich, ja, wir haben eigentlich bisher zwei Schwerter kennengelernt, ne? Wir haben einmal Hellnagel kennengelernt, das ist das eine, also das Schwert von König Johann. Und wir haben Neidel kennengelernt. Das ist das Schwert von Prinz Josua. Und welches dieser Schwerter nun noch eine Rolle spielen wird, ob beide, ob, es heißt ja auch das Geheimnis der großen Schwerter, ob alle beide, ob eins und wenn nur eins, dann welches? Soweit sind wir ja noch nicht. Aber ja, Elias wollte dieses Schwert nicht haben.
Wie gesagt, ich finde, das macht auch ein bisschen den Eindruck, als wollte das Schwert ihn nicht haben. Also sie versuchen es ja trotzdem nochmal. Strupp hat ihm nochmal das Schwert in die Hand gelegt, aber schließlich und ergreifend gibt's Elias zurück und sagt, er will es nicht, wir haben hier andere Zeiten, brauchen jetzt nicht mehr diese alten Traditionen. Ja. Also damit redet er sich ein bisschen raus, finde ich.
Ein neues Zeitalter ist angebrochen, sagt der König dann zu Strupp, ne?
Mhm.
Wir brauchen nicht mehr an diesen Überbleibseln der Vergangenheit zu hängen. Oder behauptet Strupp, dass der König Elias das gesagt hat. Das ist ja jetzt alles nur aus der Erzählung von Strupp, dass wir das mitbekommen. Und eigentlich kriegen wir es ja nur mit, weil Simon auf dem Heuboden liegt und lauscht, ne?
Genau. Ja, weil das seine Ohren hat, wo sie eigentlich gar nicht sein sollten.
Mhm.
Ja, aber auch der Gesichtsausdruck von Elias war auch ein bisschen so wie ein Kind, das man etwas ganz, ganz Bösem erwischt. Also ja, es ist sehr mysteriös.
Mhm.
Aber
hast du dazu noch Ideen, Theorien, Anmerkungen?
Wie gesagt, nachdem ich ja sowieso glaube, dass Elias stark vom Pyrates beeinflusst wird, weiß ich nicht, ob, und er ja sowieso die ganze Zeit im Yeldin-Turm bei Pyrates anscheinend sich aufhält. Wie gesagt, es ist, ich glaube, dass Magie in dem Schwert ist, ich bleib dabei.
Mhm.
Okay. Und dass das Schwert sich dagegen wehrt, zu Elias zu gehen. Und das alles andere ist mehr oder weniger die Ausrede, die Elias sucht, um nicht doof dazustehen quasi.
Mhm.
Weil er weigert sich ja sogar, das Schwert selbst ins Grab seines Vaters zu legen. Es ist zwar seine Idee, aber er tut es nicht selbst, sondern sagt, ja, kann ja mein jüngerer Bruder tun.
Mhm. Ja, genau.
Also das fand ich schon sehr überraschend, dass dass es ausgerechnet Elias Idee war, weil ja wirklich alle geschockt waren, dass Josua das Schwert ins Grab gelegt hat.
Mhm.
Ja, ich weiß, du sagst dazu nichts.
Nee, ich habe da jetzt auch nichts zu ergänzen, weil ist jetzt einfach so und da brauche ich auch kein Kommentarschild. Nö, das ist jetzt alles, ich kann nicht so gut stehen lassen.
Aber ja, irgendwann hört jetzt diese Unterhaltung auch auf, weil die ja sowieso alle, weil eigentlich ist es ja ein Monolog von Strupp, weil die anderen zwei sind schon längst eingeschlafen. Die schlafen schon mal ihren Rausch aus. Und er weiß ja nicht, dass Simon zuhört. Ja. Und Simon schleicht sich dann aus dem Heuboden wieder raus, als schließlich endlich auch Strupp eingeschlafen ist. Hm. Dem er da seine Gedanken oder sein Frust losgeworden ist.
Strupp seine Gedanken zu Hellnageln. Ne? Das hat so ein bisschen das Gefühl, dass er das auch einfach, also Strupp das einfach auch mal loswerden muss. Mhm. Ne? Dass er das irgendwo quasi lassen muss, finde ich. Hat so ein bisschen den Eindruck. Ne? Und dann klar, in Vino Veritas, dann kommt sowas dann auch nochmal dabei rum. Ne? Mhm.
Ja, tatsächlich, also wie gesagt, Simon schleicht sich raus. Ich fand hier die Übergänge wunderschön.
Ja, also, hat er großartig gemacht. Also Ich habe mir noch was angestrichen. Als Simon sich da rausschleicht, denkt er so bei sich selber, es passiert immer jemand anderem, entschied Simon, halb erfreut, halb bedauernd. Alles passiert fremden Leuten. So, und da wir ja jetzt in den Kapiteln sind, wo so langsam wirklich was passiert und wir entschieden haben, dass wir für die Episoden, die wir jetzt, oder die Kapitel, die wir jetzt besprechen, den Spoiler halt nicht so eng nehmen. Wir wissen beide, was da nachher passiert und da passiert eine ganze Menge.
Also selbst, ich meine, wenn ich das Buch kaufen würde, weil ich es einfach nur lesen will, ist mir ja klar, irgendwo brauchen wir eine Hauptperson, der wir die ganze Zeit über folgen.
Ja.
Also wir haben ja auch in Herr der Ringe Frodo, den wir die ganze oder die meiste Zeit über begleiten. Im Endeffekt geht es ja darum. Also haben wir halt hier Simon. Das war schon irgendwo klar, dass er dann die Hauptperson ist. Hm. Und wir ihn auch deswegen bei sämtlichen Kleinigkeiten begleiten. Also es ist jetzt halt wirklich überraschend.
Ja, gut. Okay.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, der Abschnitt ist genannt Simon Mondkalb. Natürlich geht es um Simon.
Ja. Ja, gut.
Ja. Jedenfalls steht er schließlich am Brunnen und schmeißt das Steinchen rein. Mhm. Und hier haben wir eine wunderschöne Überblende wieder nach oben. Er wird hier beobachtet, den nächsten Szenenwechsel und wird beobachtet von einem Mädchen oder von einer Frau, einer weiblichen Person.
So. Bei der wir erst noch gar nicht so genau wissen, wer das eigentlich ist. Ne? Es ist also ein bisschen, lässt Ted Williams das da erst so die ersten, ich weiß gar nicht, so die ersten anderthalb Seiten so ein bisschen im Dunkeln. Da entspannt sich so ein Dialog, aber man kann schon drauf schließen, wer das wohl sein könnte, aber es dauert doch lange, bis der Autor das auflöst.
Ja, wobei wir ja auch in der Situation nicht so viele weibliche Charaktere bisher haben, leider ein bisschen. Also die namentlichen genannten weiblichen Charaktere, ich will mal grob durchzählen, sind wir jetzt bei 4, also nicht so viele.
Lass mich überlegen. Judith, Rachel, Miriamel, Hepzibah?
Ja, genau, an die 4, da musste ich jetzt denken. So auf die Schnelle. Also von daher, wenn wir jetzt nicht eine neue Figur einführen, wären das halt so quasi die 4 Verdächtigen. Und ja, dies ist auf jeden Fall, diese weibliche Person bekommt selber Besuch, den sie erstmal versucht zu ignorieren von einem Mann.
Ja, da herrscht so ein bisschen dicke Luft, ne?
Bisschen ist gut.
Freundlich formuliert.
Das ist sehr freundlich formuliert, ja. Wie war das? Also, hast du mich auf einmal? Also das ist schon ziemlich dicke Luft. Mhm. Wobei ich mich tatsächlich bei der männlichen Person hat es ein bisschen länger gedauert, zu überlegen, wer es ist. Aber ja, es ist dann trotzdem irgendwann relativ schnell klar. Mhm.
Also es handelt sich hier um den König Elias und seine Tochter Miriamel, ne?
Ja, genau.
Genau. Ja, und die unterhalten sich. Miriamel ist, glaube ich, auf diesem Hochhaus im Moment kreuzunglücklich.
Ja, die will wieder zurück nach Meeremund. Mhm. Also sie liebt das Meer, sie liebt die Geräusche des Meeres. Also sie sagt ja auch ziemlich direkt, sie hasst das, was sie sieht.
Ja.
Also sie will einfach wieder zurück. Wobei der König ja glaubt, dass ihre schlechte Laune mit was anderem zu tun hat. Mhm. Nämlich, dass sie bald heiraten soll. Den Graf von Fengbald. Diese Diskussion hatten wir ja schon mal aus anderer Sichtweise.
Ja, Simon und Hepzibah haben sich darüber unterhalten. Ne? Hepzibah hat halt gesagt, die Prinzessin will Fengbald nicht heiraten. Ja, kann ich verstehen. Ich würde den auch nicht geschenkt haben wollen. Echt nicht. Ja, aber Elias erklärt auch, warum das für Elias so wichtig ist, weil der König ja keinen Erben hat. Das ist ja für so eine Königsdynastie eine ganz wichtige Geschichte. Wobei ich tatsächlich mich auf der anderen Seite an der Stelle auch gefragt habe, wieso ist ihm das nicht eher mal eingefallen? Vielleicht, wieso hat er sich nicht eine neue Frau genommen, ne?
Nachdem, so wie wir jetzt hier Miriamel kennenlernen, würde ich sagen, scheiß drauf, ändern wir halt einfach die Gesetze. Lassen wir eine Frau krönen.
Ja. Gut. Ich glaube, das war damals nicht so einfach.
Ich bin eher, glaube ich, Fan so dieser britischen Lösung. Die haben auch genug Königinnen.
Ja, ja. Naja, gut. Aber es stellt sich raus, dass es eigentlich gar nicht so unbedingt Miriamels oberste Priorität ist, worüber sie sich Sorgen macht.
Ja, sie macht sich Sorgen tatsächlich um ihren Vater.
Ja, weil der wohl ganz anders geworden ist.
Ja, und auch sie ist kein Fan von Priorates.
Ja.
Sondern hält ihn für ein Ungeheuer.
Und schimpft mit ihrem Vater auch, weil der den Strupp so runtergemacht hat. Ja, das kann man so und so sehen, ich weiß wohl. Also es war von Strupp schon ziemlich unverschämt, das muss man wirklich mal sagen.
Ja, da, also den König vor versammelter Mannschaft so bloßzustellen, geht fast gar nicht anders, als sauer auf ihn zu sein. Weil ich meine, hätte ja Strupp auch unter vier Augen mit ihm besprechen können. Aber gut, anscheinend ist es ja recht schwer, alleine an den König ranzukommen, ohne dass da irgendwie eine rote Fledermaus hinter ihm herfliegt.
Pater Rotmantel, das kommt nachher auch noch, ne?
Mhm.
Genau.
Mhm. Ja. Nee, aber allgemein, es ist ja das erste Mal, dass wir Miriam mal ein bisschen näher kennenlernen, mal ein bisschen was aus ihrer Perspektive quasi sehen. Und ich finde, sie macht einen sehr reflektierten und erwachsenen Eindruck.
Mhm.
Und ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf, aber ich schätze, dass sie ja auch ungefähr in dem Alter von Simon sein müsste.
Ziemlich genau, die sind ziemlich gleich alt. Miriamel ist tatsächlich ein bisschen älter, aber nicht viel.
Ja, ich glaube, wenn, dann können es nur so 1-2 Jahre sein wahrscheinlich.
Nee, 1-2 Monate oder ein halbes Jahr, mehr nicht. Also es ist, ja.
Ja, aber so lange bleiben wir ja bei den beiden gar nicht.
Mhm. Ich
sagte, wir kommen halt mit, dass, Miriamel, versucht sich der Situation noch zu entziehen, dass sie sich in ihr Schlafzimmer einsperrt und ihren Vater ignoriert. Das ist jetzt wiederum auch nicht unbedingt die erwachsenste Reaktion, aber gut. Wenn wir davon ausgehen, dass die beiden ungefähr gleich sind, das ist auch so eine Teenie-Reaktion, da ist sie dann doch noch sehr in ihrem Alter. Und ja, aber der König scheint seine Tochter schon sehr zu lieben. Also er verspricht ja auch so, ja, wenn sie quasi einen Erben geschenkt hat, dann
könnte sie quasi machen, was sie wollte. So, ne?
Und dann, ja, was heißt, und sie kriegt Meeremund.
Ja, genau.
Ja, weil er will, glaube ich, überhaupt nicht mehr nach Meeremund zurück, weil das erinnert ihn zu sehr an seine verstorbene Frau.
Sagt er das dann irgendwo direkt?
Ja, ich sehe das Meer nicht gern.
Es erinnert mich genau.
An deine Mutter.
Habe ich irgendwie überlesen oder vergessen? Ich habe das schon vor, ich glaube, den Abschnitt schon vor einer Woche gelesen und habe es heute Morgen nur noch einmal kurz überflogen.
Nee, ich habe es halt tatsächlich unterstrichen.
Okay, gut.
Wir machen wieder so ein bisschen einen kleinen Schwenk nach draußen. Und das Türmchen an der Ecke der Westmauer hatte das erste Stück aus der Nachmittagssonne herausgebissen.
Großartig, oder? Ich habe es auch unterstrichen. Ich finde es auch so schön.
Also machen wir den Schwenk wieder zurück zur Zisterne.
Und zu Simon?
Genau. Bei Simon zurück, genau. Der jetzt entscheidet, dass er Hunger bekommt.
Was ja auch nichts Neues ist. Der hat ja auch eigentlich immer Hunger, ne?
Naja, der hat nicht gefrühstückt. Mich wundert, dass er so lange aushält.
Mm. Ja, und dann überlegt er sich eigentlich das Naheliegendste. Er überlegt, ich gehe zu Judith in die Küche und lass mir was zu essen geben. Und hat aber ein Problem damit, weil Rachel und ihr Putzgeschwader sind gerade in den langen Speisesaalkorridoren unterwegs. Und er möchte der Rachel natürlich jetzt nicht unbedingt über den Weg laufen. Und deswegen entscheidet er sich für quasi einen seiner geisterjungen Wege unter dem Speisesaal hindurch. Da gibt's wohl irgendwelche Vorratskammern, durch die er da dann wohl meint, dass er unter der Staatskanzlei drunter her und dann in die Küche kommen könnte, ohne Rachel in die Arme zu laufen.
Hm? Ich find's ja eigentlich auch süß, dass Rachel jedes Mal weniger wie ein Drache dargestellt wird, sondern wirklich wie so ein Feldwebel mit einem eigenen Bataillon, nur halt an Putzfrauen.
Aber du musst dir das ja auch mal überlegen, wie groß diese Burg ist. Ne? Wir haben ja am Anfang da mal gehört, dass es gibt einen inneren und einen äußeren Zwinger und einen mittleren Zwinger. Das muss ja ein riesen Komplex gewesen sein.
Von den 6 Küchen mal ganz abgesehen.
Ja, genau. Und wenn du von den 6 Küchen dann darauf schließt, wie groß das ganze Gebäude ist. Und wenn wir dann noch hören, dass es unter der Burg noch deutlich mehr gibt, was noch von damals, von den Sisi oder von wem auch immer gekommen ist.
Da gehen wir später hin.
Ja, ne? Dann kann ich mir das auch durchaus vorstellen, dass Rachel da echt ein Regiment führen muss, damit das auch alles wie am Schnürchen läuft. Mhm. Also die Oberste der Kammerfrauen kommt einem in diesem Buch auch tatsächlich so vor, wie wirklich da so die, die den ganzen Haushalt schmeißt. Und das ist ein großer Haushalt.
Ja, das ist quasi so eine kleine Firma im Endeffekt. Oder vielleicht auch ein bisschen größere.
Das ist, glaube ich, schon eher ein bisschen größer. Ich glaube nicht, dass die nur so 5, 6 Angestellte hat. Das sind deutlich mehr.
Ja. Gut, aber schleichen wir mal mit Simon zurück in die Vorratsräume.
Ja.
Da ist, glaube ich, relativ düster.
Ja, irgendwo wird gesagt, dass da lauter brennbare Dinge lagern und dass da deswegen wenig Fackeln und Lichter drin sind, ne?
Aber er muss auf jeden Fall aufpassen, dass er nicht versehentlich, das wäre ihm beinahe passiert, dass er in eine geöffnete Luke tritt, dort unten im Halbdunkel. Mhm. Und Simon wäre nicht Simon, wenn der Hunger jetzt nicht komplett vergessen worden wäre. Und er natürlich wissen will, was dort unten ist. Das ist ja viel zu spannend.
Ja, genau. Er wundert sich so ein bisschen so nach dem Motto, wieso steht die Luke offen? Und denkt sich dann so, ja, da ist bestimmt jemand unten gewesen, hatte irgendwas auf dem Arm und konnte die Luke dann nicht wieder zumachen. Auf die Idee, dass da unten noch jemand drin sein könnte, hat er gleich erst, nachdem er nämlich quasi ein Stockwerk tiefer sich ganz schnell in eine Ecke drückt, weil dann nämlich tatsächlich von unten jemand nach oben kommt.
Ja, weil es nochmal ein Stockwerk nach unten gibt, nochmal eine weiteren Luke quasi oder Öffnung.
Ja. Wie gesagt, die Burg unter der Burg unter der Burg.
Ja, und er hat, glaube ich, noch ganz gut Glück, dass er da noch so ein kleines Eckchen findet, wo er sich verstecken kann, weil derjenige, der da hochkommt, ist ja unser Unsympath, ist ja schon fast zu nett gesagt, Nummer 1.
Nein, nein, ist unser wohlbekannter Zauberer Prürates. Ich glaube, Unsympath, nein, das ist viel zu nett.
Ja.
Also unser Bösewicht.
Ja, definitiv. Also das, wenn uns das mit dem Hund nicht gezeigt hat, dann erfahren wir es jetzt. Weil ich glaube, es kommt wieder so eine Stelle, wo, also Simon versteckt sich, aber Pyrate scheint irgendwas zu spüren. Also es ist ja auch, das kennt man ja selber, wenn man in einem dunklen Raum wäre, da merkt man ja, ist da noch jemand anderes? Das spürt man ja schon ein bisschen.
Mhm.
Und allerdings, das, was Prürates jetzt einsetzt, scheint mir so eine Gemischung aus Telepathie und Magie zu sein. Weil Simon hört so Stimmen im Kopf, so komm raus.
Oder komm also, her oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Ja, genau.
Und ich fand auch, also, und ja, so Simon, ich hätte jetzt beinahe noch was gesagt, aber das ist, glaube ich, auch nicht so ganz nett. Er hat ziemlich Angst.
Ja,
genau. Kannst du dir aussuchen, ob du es piepen oder so möchtest. Ihm geht der Arsch auf Grundeis.
Das brauchen wir nicht piepen. So viel, es ist, glaube ich, jetzt das allererste Mal, dass wir sowas hier erwähnen. Deswegen setze ich den Podcast nicht auf explicit.
Aber halt allein so diese Situation und also er merkt, dass Pyrates da unten halt sich umsieht und der Blick, der ihn streifte, tötete jeden Gedanken an ein sich zeigen, wie jäher Frost eine Rosenblüte welken lässt. Pyrates Blick berührte Simons verborgene Augen und im Herzen des Jungen öffnete sich eine Tür, auf deren Schwelle der Schatten der Vernichtung stand.
Ich glaube, Simon hat gerade richtig Angst.
Ja, und ich glaube, ihm wird auch bewusst, dass wenn er sich zeigt, das war's dann mit ihm. Dann überlebt er die Situation nicht, dann verschwindet er da unten irgendwo und ward nicht mehr gesehen.
Mhm. Vor allen Dingen, weil ihm dann ja kurze Zeit später auch nochmal der Hund einfällt, von dem wir ja gerade auch schon gesprochen haben. Der Hund, den Prürates da auf der Beerdigung von König Johann einfach zertreten hat, ne?
Ja, also er hat schon anscheinend, also hat Simon auch so viel, sag ich mal, mentale Stärke, dass er sich ein bisschen widersetzen kann und diesem Befehl, den er da gedanklich bekommt, widersetzen kann, weil er geht ja nicht sofort. Also.
Aber er ist kurz davor, ne?
Er ist kurz davor, aber er wird wieder gerettet.
Ja. Wer und rettet ihn denn?
Eine Katze.
Nicht eine Katze.
Die Katze.
Jetzt
verstehe ich auch die Anspielung beim letzten Mal.
Die Katze hat ihre Rolle noch zu spielen. Jawohl! Ja. Da ist sie, der Punkt, wo die Katze ihre Rolle spielt.
Ja. Also die lenkt den Prürates ab. Und dann denkt er sich, ja, okay, dann wird wohl die Katze das gewesen sein, was ich hier gespürt habe.
Prürates, ne? Ja. Pryrates denkt dann, es wäre die Katze gewesen. Die Katze flüchtet nach unten. Pryrates geht nach oben. Diese komischen Gedankenübertragungen sind auf einmal vorbei, weil Pryrates ja meint, ja, es war die Katze. Es scheint ja so zu sein, dass das für Pryrates völlig normal ist, dass er auf diese Weise nicht unterscheiden kann, ob er Mensch oder Tier spürt.
Also er spürt anscheinend nur irgendwelche Lebewesen.
Lebewesen, ne? Ja. Mhm. Ja. Und Simon sitzt in seinem Versteck und ist etwas paralysiert, ne? So nach dem Motto, ja, und jetzt? Jetzt kann ich nicht nach oben, weil wer weiß, was Pryrates da oben noch macht, ob der da noch steht, ob der auf ihn wartet, ob der noch was zu erledigen hat. Hat er die Luke zugemacht?
Nee, ne? Ich glaube ja. Ich denke schon. Weil ich glaube, Simon hat auch Angst davor, dass man hören könnte, dass wie er
die
Luke wieder öffnet.
Ja.
Und eine Katze kann wohl keine Luken öffnen. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Ach ja, genau. Weil das ist nämlich das, was Simon dann anschließend auch dazu bringt, nicht nach oben, sondern noch mal nach unten weiter zu steigen. Er hat nämlich ein bisschen das Gefühl, dass er eine Ehrenschuld gegenüber der Katze hat. Die kommt da ja jetzt alleine, zumindest auf dem Weg durch die Luke, nicht mehr raus. Ob es einen anderen Weg gibt, weiß Simon nicht. Und er meint dann, er müsste jetzt sich erstmal um die Katze kümmern. Das finde ich jetzt tatsächlich sehr ehrenhaft von ihm. Ich weiß nicht, ob ich in dem Moment auf die Idee gekommen wäre. Ich glaube, ich hätte gesagt, Katze, ich lässt die Katze Katze sein lassen. So gerne, wie ich Katzen auch sonst mag.
Ja, aber andererseits war ja die Variante, gleich nach oben gehen und vielleicht doch noch Pryrates über den Weg laufen.
Ja, da kann man auch besser erst nach der Katze gucken. Denn wenn man schon in Anführungszeichen totschlagen muss.
Ja. Ja. Der gute Junge hat ja sonst bestimmt nichts zu tun. Nee, aber auf jeden Fall klettert er jetzt wirklich nochmal ein Stockwerk weiter runter. Das nächste Stockwerk scheint auch wesentlich höher zu sein, tiefer zu sein, weil er noch weiter nach unten klettert.
Mhm. Es dauert wohl noch relativ lange, ist etwas tiefer, ne?
Mhm. Mhm. Und da unten ist aber auch ein bisschen Licht.
Ja, da glüht irgendwas, ne?
Mhm. Und also unten stellt er fest, das ist ein glühendes Rechteck an der Wand.
Mhm.
Und er hält es für eine magische Tür. Und mal ehrlich, natürlich ist das eine magische Tür. Zumindest sieht sie so aus. So viel zum Thema, ist es Magie?
Es wird aber halt nicht direkt gesagt, dass es Magie ist. Es wird nur gesagt, da glüht irgendwas. Ich finde, dass dieser Umgang mit jeglicher Magie in dieser Welt auch sehr subtil ist. Also bis jetzt, okay, hatten wir noch nicht so wirklich den großen Zauberausbruch, aber der kommt ja dann gleich auch noch.
Mhm.
Ne?
Ja, aber jedenfalls versucht er dann diese Tür zu berühren. Auf jeden Fall verschwindet dann dieses Glühen und jetzt ist es stockduster da unten.
Ja, und dann, was macht er dann? Erstmal die Katze.
Die Katze findet ihn schon wieder. Gefühlt rettet sie ihn jetzt schon wieder, weil sie ist da, glaube ich, schon ein bisschen am Verzweifeln. Ja, er sagt, er hat ja auch zu sich gesagt, ich weiß, dass das glühende Ding ist. Eine Tür, eine magische Tür. Also auch Simon hält es für Magie.
Mhm. Gut.
Ja, und sie hat auch ein bisschen Restwärme anscheinend an der Wand hinterlassen, weil er tastet ja jetzt auch die Wand ab. Die Katze hat sich mal eben unters Wams gestopft, wo sie sich einrollt.
Ja, was ich persönlich für ein bisschen unrealistisch halte. Aber gut, vielleicht hat Ted Williams keine Katzen.
Das ist dein Part, ich habe auch keine Katzen.
Okay, ja, aber dass sich eine Katze von wildfremden Leuten einfach in den Pullover stopfen lässt, halte ich eher für ein Gerücht. Aber gut, wer weiß. Vielleicht ist es ja auch eine magische Katze.
Vielleicht hat sie selber ein bisschen Schiss und merkt, dass Simon ihr nichts Böses will.
Also wer weiß das schon. Gut. Mhm. Ja, und dann untersucht Simon die Wand noch ein bisschen weiter und merkt, da, wo diese glühenden Linien waren, sind jetzt so Wärmelinien. Und man kann da was ertasten. Und tatsächlich kriegt er diese Tür geöffnet.
Sesam, öffne dich. Zumindest klang das, mach doch auf so.
Vielleicht war es auch die Tatsache, dass er Elysia, Mutter Gottes, angerufen hat. Man weiß es nicht. Ja, jedenfalls ist das eine Steintür, die Simon dann aufzieht. Scheint nach außen aufzuschwingen. Und dahinter ist auf einmal wieder richtiges Licht. Da brennt eine Fackel.
Ich glaube sogar mehrere Fackel, weil da ist ein ganzer Gang. Und Simon wäre ja nicht Simon, wenn er nicht einfach weiterlaufen würde. Das ist so diese Mischung aus Neugier und vielleicht gibt es einen Gang, bei dem ich nicht an Pryrates vorbei muss.
Mhm, genau.
Ja, aber auf jeden Fall scheinen wir schon ziemlich weit unten zu sein, weil er hat das Gefühl, dass er Wasserrauschen hört, wo er davon ausgeht, das könnte der Künstlerlag sein.
Mhm.
Und ja, hier haben wir diese Anspielung von wegen, sind wir irgendwo in den Regionen der Burg, die eigentlich die Sithi erbaut haben.
Den Gedanken verwirft Simon aber wieder. Dieser Gang ist wohl grob behauen und so ganz anders als der Grünengelturm, den er ja als Sithi-Bauwerk kennt.
Na gut, wir hatten ja schon mal ganz am Anfang gesagt bekommen, dass er eventuell vielleicht sogar schon vorher, noch vor dem Grünengelturm, was da stand.
Mhm. Ja. Der Gang geht immer noch weiter bergab oder nach unten, macht so ein paar Biegungen. Da kommt dann noch eine Fackel in Sicht und Simon steht vor der Wand.
Ja, aber ich glaube, da unten sind auch noch Türen. Da sind eh schon irgendwelche unheimlichen schwarzen Löcher, die er nicht so genau erkunden möchte.
Ja, wo er sich dann aber denkt, dass das wohl Verlieszellen gewesen sein könnten. Da hängen so Türen schief in den Angeln, ne?
Mhm.
Ja, und eine Tür ganz links den Gang runter, wenn man also von der Wand links sich abwendet, geht man erst an diesen zwei Höhlen vorbei, wo die Türen drin hängen. Und dahinter ist dann nochmal eine Tür, die tatsächlich noch intakt zu sein scheint.
Ja, mit extra verschlossenem Guckloch.
Mhm.
Dass das Simon natürlich auch aufmachen muss.
Mhm.
Und dahinter entdeckt er eine Gestalt, die da wohl festgekettet ist.
Ja, eine Schattengestalt.
Und ja, natürlich habe ich meine Theorien gehabt, wer das sein soll.
Und?
Weil,
War deine Theorie berechtigt?
Ja, war sie. Es ist Prinz Josua, der da unten in einem ziemlich schlechten Zustand ist.
Ach so, was ich dich noch gefragt haben wollte.
Was ich noch gesagt haben wollte, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Kapiteltitel. Ein unerwarteter Gast. Ich habe mir gedacht, wer ist das jetzt? Ist es unerwartet, dass da unten Josua im Verlies zu Gast ist? Oder ist Simon der unerwartete Gast, weil er da unten in irgendwelchen Katakomben rumhupft? Oder
ja, Simon der unerwartete Gast bei Josua, der ja nun keinen Besuch erwartet hat. So viele Personen haben wir in diesem Kapitel ja nicht. Ne? Du hast recht, das ist ein bisschen merkwürdig, aber...
Ja. Oder ist Prinz König Elias der unerwartete Gast bei seiner Tochter?
Ja, es lässt da ein bisschen offen, ne? Es ist dieses Mal nicht so ganz eindeutig.
Da habe ich mich ein bisschen schwer getan.
Stimmt.
Aber was wolltest du noch fragen?
Ich wollte nur noch bemerken, dass damit ja wohl definitiv klar ist, dass Priorates da irgendwie seine Finger im Verschwinden von Prinz Josua hat.
Hatte da irgendjemand Zweifel dran?
Nein, aber... Hier wird es dann dem Leser auch nochmal auf dem Silbertablett präsentiert. Da haben wir uns natürlich schon unsere Gedanken drüber gemacht. Was noch nicht geklärt ist, ist, ob Elias darüber Bescheid weiß. Also ob Priorates in Einvernehmen mit Elias handelt oder ob Priorates da eigenmächtig handelt.
Möchtest du meine Theorie hören?
Ja, gerne.
Elias weiß es nicht.
Wie kommst du darauf?
Weil er dafür, für die Anschuldigungen, die Strupp ihm ja so direkt von Latz geknallt hat, viel zu überzeugend war.
Okay.
Ich glaub's nicht. Also gut. Und wenn, dann wird das irgendwie von Priorates unterdrückt. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass er von Priorates da sehr, sehr beeinflusst ist und irgendwie magisch oder telepathisch oder wie auch immer man es nennen mag, beeinflusst ist, weil... Der Elias, der bei Miriamel war, war gefühlt ein ganz anderer.
Also es ist tatsächlich so, dass die beiden zusammen was aushacken, aber wer da mit wem was aushackt und wer da wen benutzt, lassen wir es mal auf uns zukommen. Und zu welchem Zweck und wieso, weshalb, warum. Wir werden im Laufe der nächsten Podcast-Episoden und Staffeln auf dieses Thema zurückkommen. Ich kann dir allerdings schon mal sagen, dass wir auf die Erklärung, ob Elias was davon wusste, nicht mehr so lange warten müssen.
Ja, dann bin ich ja mal gespannt.
Mhm.
Gut, aber so viel zum Thema, zum Kapitel 11.
Ja, auf zu Kapitel 12.
Sechs silberne Sperlinge.
Und der Titel war jetzt aber einfach.
Ja, den kriege ich hin. Kommen wir später dazu. Wir haben immer noch den 30. April. Oder April.
Ja.
Wir machen keine großen Zeitsprünge diesmal.
Wo möchtest du denn, ja, ich glaube, das wird jetzt auch langsam weniger. Wo möchtest du denn deine Ausführungen zur Walpurgisnacht? Kommen später, ne?
Kommen später.
Komm später, das gut.
Dauert noch ein bisschen.
Zurück zu Simon, der ja nun Prinz Josef da unten in den Ketten gefunden hat. Simon ist natürlich erstmal verwirrt, durcheinander, aufgeregt, panisch, hibbelig, alles gleichzeitig. Und
ich denke mir, renn doch einfach zu Morgenes. Zu wem willst du denn sonst gehen?
Ja, die Idee hat er aber auch von alleine. So schlau ist er dann ja doch mal, ne?
Ja. Ja. Und wobei, also er auf dem kürzesten Weg rennt er zu Morgenes, klopft an die Tür, dass ihn, glaube ich, auch die Leute ein bisschen verwirrt anschauen. Also es bekommen schon Leute, glaube ich, mit. Oder irgendwelche Wachen, wenn mich alles täuscht, rennt er an denen vorbei. Und ja, er steht jetzt vor, ja genau, ein paar Wachen der Erkengarde sahen gleichgültig auf und widmen sich dann wieder dem Würfelspiel. Also ja, er kommt auf jeden Fall an Leuten vorbei. Also es fällt auf, dass irgendwas passiert sein muss. Und ja, donnert bei Morgenes an die Tür. Wobei also auch die Reaktion von Morgenes wunderschön ist. Bist du verrückt? Hast du Hummeln gefressen? Ach, ich liebe diesen Mann einfach.
Ja, aber leider nicht mehr lange, ne? Mhm. Ja, doch, wir lieben ihn wahrscheinlich noch ziemlich lange, aber wir werden nicht mehr so viel von ihm hören.
Ja, wir werden ihn vermissen. Ja, also der Doktor lässt ihn rein.
Ja.
Simon erzählt seine Geschichte und ich bin echt erstaunt, dass er von Anfang an anfängt. Also ich habe das Gefühl, er erzählt die Geschichte von Anfang an, dass er da runter ist und dass er da Pirates wahrscheinlich begegnet ist und das und erst zum Schluss sagt, und da unten ist Prinz Josua.
Mhm.
Und er leider auch schon ein schlechtes Gewissen hat wegen der magischen Tür. Ich weiß, dass ich keine magischen Türen anfassen soll. Wo er selber eigentlich noch sagt, er bringt alles durcheinander. Also, mein Gott, der ist aufgeregt. Er hat jemanden gefunden, der seit Wochen, glaube ich, Monaten vermisst wird. Und ja.
Wir könnten
aber
ja
der
mal,
Doktor bleibt erstmal ruhig. Hm?
Ja, wir könnten ja mal zurückblättern, wo denn der Punkt ist, an dem Josua wahrscheinlich verschwunden ist. Aber ich krieg's jetzt, glaube ich, auf die Schnelle nicht so raus.
Das war auf jeden Fall auch das Kapitelende, ne? Josua ist verschwunden. Das war in Kapitel 8 und da waren wir irgendwo Joneva, Fejeva, 65, also 2-3 Monate auf jeden Fall.
Was aber auch erklärt, dass Josua in so einem erbärmlichen Zustand ist, ne? Wird ja nachher noch ausgeführt, dass er total abgemagert ist und bärtig wie ein unheiliger Prophet.
Gut zu wissen, dass es unheilige Propheten gibt.
Morgenes nimmt das Ganze aber relativ gefasst auf und sagt, ja, es bestätigt nur eine seltsame Nachricht, die er bereits erhalten habe. Und im weiteren Verlauf des Kapitels stellt sich halt auch raus, dass er sich auch schon darauf vorbereitet hatte. Er muss also schon von irgendjemandem Informationen darüber bekommen haben, dass da irgendwie was im Busch ist und im Schwange ist. Und erwähnt dann nachher auch, dass das jetzt ihn nur dazu zwingt, eher zu handeln. Nicht, dass es ihn überhaupt zum Handeln zwingt. Ne? Also der hatte wohl vorher schon was ausgeheckt. Und Simon ist dann erstmal total entsetzt, weil der Doktor hat erstmal nichts Besseres zu tun, als zu sagen, so Simon, und jetzt geh du mal essen. Simon hat seinen Hunger, glaube ich, inzwischen völlig vergessen und ist total entsetzt, so nach dem Motto, hier passieren gerade so viele wichtige Dinge und ich soll jetzt essen gehen. Bis ihm Morgenes dann erklärt, hör mal, wenn du jetzt nicht essen gehst, gibt es einen Aufstand und das fällt auf und das lenkt Aufmerksamkeit auf uns und das ist genau das, was wir jetzt nicht brauchen können, weil ich, Dr. Morgenes, ich muss jetzt erstmal nachdenken. Klar, so gut vorbereitet, wie du sein magst, musst du dann immer noch deine losen Fäden zusammensammeln und dir überlegen, wie du jetzt was in welcher Reihenfolge und ja, mein Vater pflegte dann immer zu sagen, in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist eine Tugend, die ich nicht so wirklich habe. Ich tendiere dann auch eher zum Hyperaktionismus, aber ich bewundere Menschen, die das können, die dann so in aller Ruhe und was ist jetzt wichtig und eins nach dem nächsten und erst denken, dann handeln.
Ja, also ich bin da auch, ich verstehe dich völlig, aber ich dachte mir auch beim Morgen, dass, der ist aber verdammt ruhig und wie kann der so ruhig bleiben? Aber hinterher habe ich mir gedacht, ja, macht Sinn. Vielleicht mal in Ruhe erstmal nachzudenken, wie sehen denn die vernünftigen nächsten Schritte eigentlich aus?
Genau.
Ja.
Also
Morgenes hat halt schon recht.
Simon wird zum Essen geschickt, kann es da aber auch überhaupt nicht abwarten, sieht auch zu, dass er da möglichst schnell wieder wegkommt, hat dann noch eine Auseinandersetzung mit Rachel und Judith.
Ja, wobei so wirklich Auseinandersetzung
ja
handig war es jetzt nicht. Das war so halt so das, Eigentlich mehr so das Liebgemeinte seiner Ziehmutter, so die sich Sorgen um ihren Zögling macht. So, ja, hast du eigentlich wenigstens ordentlich gegessen und bedank dich wenigstens ordentlich bei Judith für das Essen. Und das macht er ja dann auch. Also fand das wieder eine sehr liebevolle Szene von Rachel eigentlich.
Ich muss mir die ja?
Die mag zwar auch ein bisschen bärbeißig sein, aber im Grunde, glaube ich, liebt sie ihren Simon schon. Also sind wir wieder zurück zum Brunnen, wo anscheinend die beiden sich verabredet haben, wo sie sich dann nach dem Essen treffen. Hier habe ich mir aufgeschrieben, es ist witzig, dass sich gerade der Geisterjunge darüber wundert, dass der Dr. Morgan es so geräuschlos auf einmal neben ihm auftaucht.
Ja, und ich habe mir aufgeschrieben, was ein Moribundus ist.
Das weiß ich leider auch nicht.
Ein Moribundus ist ein Todgeweihter. Morgan okay. kommt an den Brunnen und sagt, ich bin zwar alt, aber noch kein Moribundus. Wenn ihr, wie wir, das Kapitel schon zu Ende gelesen haben, wissen wir leider Gottes, dass das jetzt gerade eine Falschannahme ist. Ja.
Ja, aber gut.
Ich habe es nachgeschlagen, ich wusste es auch nicht.
jedenfalls spielt hier Morgan ist ein bisschen den Geisteroper.
Oder den Geisterdoktor, ja, genau.
Ja, der kennt seine Geheimgänge auch.
Mhm. Und nicht nur diesen, sondern auch noch viele weitere, wie wir ja gleich sehen werden.
Mhm. Aber erst einmal lässt er sich runterführen zu den verschiedenen Luken, wo Simon auch ein bisschen verwirrt ist, dass sie zu ist. Er kann sich nämlich nicht mehr daran erinnern, ob er sie zugemacht hat oder nicht.
Mhm. Was da noch ganz spannend ist, ist, dass Morgan so eine Kristallkugel mit dabei hat, die wohl irgendwie Licht macht.
Ich habe hier stehen, Morgan hat sogar eine Taschenlampe dabei. Eine Kugel von der Größe eines Apfels, die Licht von sich gibt.
Ja.
Oder das kleine Feuer von Hermine.
Ja, genau.
Mhm. Ja, genau, weil dann haben die beiden wenigstens ein bisschen Licht. Aber nicht nur die Luke ist zu, sondern auch diese magische Tür ist verschwunden.
Und da ist sich Simon dann sicher, dass er sie nicht zugemacht hat.
Ich habe hier so ein bisschen auch einen Gandalf-Moment. Den ersten.
Welchen? Du darfst hier nicht vorbei?
Nee, das kommt später.
Der kommt gleich erst noch, okay.
Hier habe ich eher so dieses, sie stehen vor der Tür und bekommen die Tür nicht auf.
Ach so, ja, okay. Sprich Freund, so, und,
sprich
tritt
Freund
ein.
Und tritt ein.
Ja, okay. Ja, jedenfalls. Ich fand dazu sehr interessant, also Morgan macht sich an dieser Tür zu schaffen und kriegt sie halt nicht auf. Und Simon sagt dann halt so einfach, ihr könnt doch einfach zaubern, mach die Tür doch einfach auf. So, fackel nicht so lange rum, mach hinne. Und dann erwidert der Doktor aber, kein vernünftiger Mensch, ich wiederhole, keiner benutzt die Kunst, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Schon gar nicht, wenn er es mit einem anderen Adepten zu tun hat, wie wir hier mit unserem Vater Prürates. Ebenso gut könnten wir meinen Namen auf die Wand malen. Also er ist da schon ein bisschen drauf bedacht, auch nicht unbedingt preiszugeben, was er da jetzt gerade macht. Ne? Ich meine, gut.
Funktioniert leider nicht so ganz, aber gut.
Er versucht es aber zumindest.
Ja, aber ehrlich, wenn ich jetzt an Prürates Stelle wäre, wie viele Leute gibt es, von denen ich annehme, die die Kunst beherrschen, die sonst noch auf dem Hochhorst sind? Natürlich ist er irgendwo Verdächtiger Nummer 1.
Ja,
klar. In dem Moment. Gut. Ja, aber er kriegt trotzdem noch die Tür auf.
Ja.
Und stellt dann fest, es ist eigentlich eine stinknormale Tür, die ihn aber nur durch die Kunst versteckt worden ist. Mhm. Weil Morgan, es nennt es ja nicht Magie, er nennt es die Kunst.
Ja, genau.
Und auf jeden Fall wird er auch den ganzen Gang von Simon runtergeführt, eben bis zu der Tür. Und dann dachte ich mir, oh cool, er hat sogar den Dietrich dabei. Er ist gut vorbereitet.
Ein Naraxi-Schweinestecher. Kriege ich aber auch komische Gedanken, ne? Ja. Naraxi ist irgendwo ganz weit im Süden, wenn ich das richtig habe. Noch südlich von Nazcadu. Also irgendwo ganz weit weg.
Ja.
Und Morgan ist fuhrwerk damit in einem Schloss rum, lässt sich danach aber von Simon helfen.
Ja, wobei die Szene mit, es ist ja eigentlich nicht nur dieser Schweinestecher, er träufelt da ja irgendwas noch mit rein und kann dann erst das Ding drehen. Das wirkt so, ja, als hätte er sich ja da irgendwie noch so eine Art Schlüssel geschaffen.
Ja, oder also, irgendwas, was magisch festklebt oder keine Ahnung was.
Ne? Jetzt weil hast du aber das Wort magisch.
Ja, natürlich. Dieses Kapitel strotzt vor Magie, auch wenn keiner das Wort Magie sagt, außer Simon natürlich. Ne?
Genau. Ja, aber da braucht es einfach die Kraft von Simon, der die Tür auf, also dieses Schloss dann aufbricht und dann können sie die Riegel zurückgleiten lassen und stehen in der Zelle. Und ja,
der Prinz Josua an die Wand gekettet ist. Das müssten wir ja vielleicht jetzt auch nochmal erklären. Ne?
Mhm. Ich fand es ganz witzig. Ich habe mir echt darüber Gedanken gemacht, wie man jemanden, der nur eine Hand hat, an beiden Armen an die Wand kettet. Aber ich habe sogar die Erklärung dafür gekriegt. Das fand ich sehr vorausschauend von
der Bild. Ja, die Erklärung kommt halt ein bisschen später. Als Simon im Laufe des Kapitels dann vom Doktor aufgefordert wird, dem Prinzen diese Ketten abzuschlagen, sagt Elias halt, nein, nicht Elias, sagt Josua halt, dass er das als Erinnerung an seinen Bruder behalten möchte. Und zwar halt diese Manschette über seinem rechten Oberarm, das ist halt der Arm, an dem er keine Hand mehr hat.
Sicher? War das nicht die andere Seite?
Nein, ganz sicher.
Da gucken wir nochmal. Aber jedenfalls fand ich das ganz faszinierend, dass Morgenes eben sich gleich um Josua kümmert. Und da habe ich mir nämlich auch noch eine Stelle angestrichen, so. Während der Doktor eilig Josuas Handschellen untersuchte, konnte Simon nur zusehen und stand dem reißenden Strom der Ereignisse so hilflos gegenüber, als träume er. Und ich dachte mir, ja, und ich glaube, du wirst jetzt von diesem reißenden Strom auch gleich mitgerissen.
Er steht eigentlich quasi schon mittendrin. Also mindestens hüfthoch, sagen wir es mal so.
Ja, ich glaube, er wird auch noch ein bisschen die Füße verlieren.
Ja, aber nachdem wir halt im letzten Kapitel diesen Abschnitt hatten, wo er sagte, so Geschichten passieren immer nur anderen Leuten und ihm gar nicht, ist er jetzt gerade auf einmal mittendrin, ne?
Ja, aber wie gesagt, er denkt ja noch, er steht am Rande, aber der steht mittendrin, ja.
Mhm. Das ja. Ja, aber jetzt befreit Morgenes Prinz Josua erstmal von der Kette, die das ganze Konstrukt der Ketten an der Wand befestigt hat. Damit sie den Prinzen da überhaupt erstmal rauskriegen können. Und auch das ist wieder irgendein merkwürdiges Elixier. Das knallt, es kracht, es pufft, es blitzt.
Ja, und die Ketten liegen da. Aber es scheint trotz allem auch den Doktor ein bisschen geschwächt zu haben.
Ja.
Mhm. Also ich meine, klar, dass er den Prinzen von dem jüngeren Mann tragen lässt, das sehe ich jetzt auch irgendwo ein. Aber auch so an sich scheint es ihn geschwächt zu haben.
Ja.
Also nimmt der liebe Simon den Prinzen Josua Huckepack.
Wobei wir natürlich dazu sagen müssen, zwei Dinge. Erstens, Simon ist so groß wie Graf Iskrim nur und der ist ja nun wirklich nicht klein.
Und das habe ich mir auch.
Prinz Josua sitzt so da seit. Ja, gut, aber ne? Und Josua sitzt da auch seit Wochen im Kerker und ist halt auch entsprechend abgemagert, ne? Also dann wenn man das noch so ein bisschen im Hinterkopf hat, ist es durchaus immer noch schwer, aber möglich. So.
Ja, ich glaube, Simon hat sich da teilweise mehr um das Gewicht der Ketten Sorgen gemacht, als um das Gewicht des Prinzen.
Ja, genau. Ja, das Problem, was dann den dreien bevorsteht, ist erstmal, dass sie den Prinzen die Treppen hoch oder die Leiter hochkriegen müssen.
Ich fand es ganz witzig, weil Simon ja noch so sich gedacht hat, ach, mit Josua Huckepack, das geht schon, das kriege ich schon hin. Und dann daraufhin auch ein bisschen grinsen und sagt der Doktor, ja, warte mal, wir müssen das noch da hochbringen.
Ja,
du
genau.
Musst noch die Leiter hoch.
Mhm, genau. Aber ganz die Leiter hoch müssen wir nicht. Habe ich das richtig?
Ja, ich hätte schon
gedacht. Doch, den Hauptlagerraum. Doch.
Wir müssen schon hoch, ja.
Genau.
Wo ich auch wieder so eine Stelle habe, wo ich mir denke, dass Tad Williams eine wunderschöne Art und Weise hat, wirklich die Figuren so detailreich zu beschreiben, weil Josua ja dann auch ein bisschen erstaunt ist, dass er anscheinend befreit wird und Simon was Nasses in seinem Nacken spürt, also anscheinend weint der Prinz sogar vor Erleichterung.
Ja, aber stell dir das mal vor, du sitzt da acht Wochen oder noch länger in so einem Kerker, du hast ja auch den ganzen Tag nichts zu tun.
Ja, aber andere Autoren hätten halt einfach geschrieben, okay, sie kraxeln halt da hoch und gut ist. Aber halt.
Macht halt wirklich sehr anschaulich, ne?
Ja, dem Prinzen so diese Tiefe zu geben, zu sagen, ja, okay, er ist da wirklich drüber erleichtert rum, das macht auch nicht jeder.
Mhm. Aber das erklärt auch, warum die Bücher von Tad Williams immer länger werden als erwartet.
Ja.
Es ist tatsächlich so. Es war ursprünglich als drei Bänder geplant. Ist ja eine Trilogie gewesen. Sind aber jetzt dann doch vier geworden, weil er halt einfach sich nicht im Zaum halten kann.
Der Geisterdoktor kennt seine Geheimgänge nämlich genauso gut wie Simon und so anscheinend sogar noch besser. Er hat dann nämlich eine geheime Tür hinter ein paar Fässern. Oder beziehungsweise die Fässern sind die Tür. Und da krabbeln sie dann mal durch. Simon ist auch ein bisschen erstaunt, weil irgendwann, als sie dann durch den nächsten Gang laufen, sind sie über dem Speisesaal, wo er gar nicht weiß, wie haben wir jetzt eigentlich diesen Höhenunterschied bewältigt. Und ja, da sind irgendwelche alten Gemächer, irgendwelche Damen, die ihre Liebhaber dort empfangen haben, so wie ich das verstanden habe.
Ich musste tatsächlich sehr großartig über einen Ausdruck des Doktors schmunzeln, als Simon sich nämlich sehr wundert, so nach dem Motto, Doktor, woher wisst ihr sowas? Sagt der Doktor, Junge, es gibt mehr Dinge, die du nicht weißt, als Dinge, die ich weiß. Und das fand ich auch sehr schön.
Und dieses Ungleichgewicht bringt mich noch zur Verzweiflung.
Ja.
Ja. Ja, da habe ich mir auch angestrichen. Mhm. Ja, und abgesehen von den märchenhaften Ablagerungen von Staub.
Ja.
Also da oben war schon lange keiner mehr. Und ja, jedenfalls schauen sie, dass sie da durch die ganze Gegend kommen, ohne großartig gesehen zu werden. Aber sie müssen dummerweise irgendwann mal doch über den Hof, um zu den Zimmern von Morganis zu kommen.
Mhm.
Und irgendwer steht da in den Schatten. Also Simon kommt es vor, als sehe im Schatten der Mauer auf der anderen Seite des Hofes eine Bewegung. Etwas Großes, das unmerklich seine Stellung änderte, als wolle es beobachten. Jetzt doof, dass sie doch anscheinend irgendwie gesehen wurden. Ich hatte fast die Befürchtung, dass es Priorates ist, aber nein, er ist es nicht. Aber
wir werden gleich rausfinden, wer es war.
Mhm. Aber zuerst einmal schaffen wir es ansonsten ungesehen in die Zimmer von Morganis, wo Jo erstmal aufgepäppelt wird. Simon völlig erschöpft auf dem Boden liegt.
Er wird auch aufgepäppelt, der kriegt auch was von diesem, was auch immer das für ein Trank ist.
Energy Drink.
Ja.
Es wirft ja Blasen, also ich habe die Assoziation eines Energy Drinks. ja, und Morgan ist es ein bisschen beunruhigt, als Jose ihm erzählt, er hat schon was von diesem Trank bekommen oder zumindest von einem ähnlichen, weil ihm gesagt worden ist, dass er heute Nacht gebraucht wird. In dem Welt-Heinz-Abend oder Steinigungsnacht. Und hier kommt meine kurze Recherche.
Jawohl.
Also es scheint ja wirklich angelegt zu sein an das Fest Beltane, das wir ja auch haben. Das ist gerade so im keltischen Bereich bei den Iren der Beginn des Sommerhalbjahres. Und die da halt auch an die Bewohner der Elfenhügel glauben, die Sithe heißen. Dachte mir, klingt ja fast wie Sithi. Und die sind in der Nacht von den Menschen der Oberwelt zu sehen. Also, ja, hier so mein kurzer Exkurs.
Behalt das mal im Hinterkopf. Behalt das mal im Hinterkopf.
Elfenhügel, Sisi, das alles bei den Iren.
Ja.
Das war dieser Punkt, wo mir so ein... Man dachte, ach, daher hatte Herr Williams das anscheinend.
Mhm.
Genau, ja. Also, aber wie gesagt, Dr. Morgan ist sehr beunruhigt darüber, dass sie ihn ausgerechnet in dieser Nacht den Prinzen brauchen und dafür wieder ein bisschen aufpäppeln. Weil da stellt sich die Frage, ja, vielleicht weiß doch Morgan es was, weil, Elias was, weil er redet ja in der Mehrzahl. Sie brauchen ihn. Kommt halt auch wieder die Frage auf, weiß Elias davon, Josua sagt, aber es kommt ihm seltsam vor, dass Priorates etwas derartiges ohne Elias Zustimmung unternommen haben sollte. Ich denke mir, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er bei Elias und bei irgendetwas um Erlaubnis fragt.
Ja, dazu sprechen wir uns in der nächsten Episode wieder. Da wird sich das klären.
Ja.
Ja. Ne, also die Morganis und Prinz Josa diskutieren halt darüber, ob Elias das nun wüsste oder nicht. Und Morganis macht dann nochmal klar, dass er also tatsächlich auch ganz andere Befürchtungen hatte. Und kommt dann tatsächlich auch wieder auf die Weißfüchse zu sprechen, von denen wir ja immer noch nicht so wirklich wissen, was das denn nun eigentlich für Wesen sind.
Nee.
Mhm.
Ja, Simon soll jetzt eben die Fesseln entfernen. Und ja, du bist der Meinung, dass, ich diskutiere gerade selber mit mir.
Irgendwo stand es, dass es die rechte Hand war. Es wird ja auch irgendwann nochmal wichtig, dass es die rechte Hand ist. Von dessen wegen bin ich mir ganz sicher, dass es die rechte Hand ist.
Ja, also dass die fehlt, die Josua fehlt. Ich bin jetzt noch ein bisschen am Überlegen, an welcher Seite die Fesseln bleiben.
Die Fesseln bleibt am Oberarm.
Okay. Ja, aber das verstehe ich nämlich anders.
Doch, doch. Nimm mir an dieser Seite nur die Kette ab. Die Handschelle lass mir zur Erinnerung an meinen Bruder. Er streckte den verdorrten Stumpf des rechten Handgelenks aus.
Ja, aber das ist ja der Hinweis darauf, also weil sie, weil er dann noch sagt, wir führen Buch über unsere gegenseitige Schuld. Da hat er ja den Punkt 1, ist, die Hand fehlt. Aber die Handschelle, die soll er ihm, glaube ich, auf der linken Seite lassen.
Nein, auf der rechten. Die Handschelle bleibt an der Seite, die ohne Hand ist.
Nee, ich lese das anders. Als er Josefs linken Unterarm gegen die Steinplatten drückte, mit einem einzigen Hieb durchtrennte er die Kette und ließ die Manschette aus geschwärztem Eisen an ihrem Platz.
Oberhalb der fehlenden Hand an ihrem Platz.
Ja, steht bei mir nicht.
Was? Interessant. Bei mir steht, mit einem einzigen Hieb durchtrennte er die Kette und ließ die Manschette aus geschwärztem Eisen oberhalb der fehlenden Hand an ihrem Platz.
Siehst du, das steht bei mir tatsächlich nicht. Also bei mir liest sich das Ganze tatsächlich so, als hätte er. Dann haben wir was für unsere Hörenden auch noch zum Diskutieren, was die meinen.
Ja, definitiv.
Vorher habe ich auch mit scharfem Hieb das Schloss des Gurtes, der Josuas rechten Arm umspannte. Das habe ich davor. Deswegen war das für mich ganz klar, dass der Gurt am rechten Oberarm weg ist und die Handschelle an der Hand, es ist ja auch eine Handschelle, an der linken Seite bleibt.
Mhm.
Macht für mich auch Sinn, weil das andere rutscht vielleicht doch irgendwie runter. Also so fand ich das auch logisch. Aber gut, mal gucken,
was die Hörenden sagen. Ja gut, ich wollte gerade sagen, was die Hörenden sagen und vielleicht irre ich mich ja auch. Also ich bin sicher jedenfalls, dass es die linke Hand ist, die er hat. An der rechten fehlt die Hand, so. Aber ich war immer der Meinung, dass er die Handschelle an der Seite behalten hat, an der die Hand fehlt, weil das nämlich irgendwie am Oberarm ist. Das habe ich jetzt so im Kopf, aber du hast recht, es liest sich da jetzt nicht so 110%ig raus. Vielleicht kommen wir ja irgendwann anders nochmal auf die Lösung dieses Rätsels.
Ja, wir haben ja da Leute eventuell auf dem Discord-Server, die uns vielleicht ein bisschen helfen können.
Ja, durchaus möglich.
So, zurück zum Buch und mal abseits von dieser Diskussion. Ich finde es ganz süß, dass Josua tatsächlich erst an seine verstorbenen Männer denkt, weil offensichtlich sind die auch erstmal niedergemetzelt worden, als sie ihn gefangen genommen haben. Und also haben wir noch ein paar mehr Tote.
Mhm.
Und ja, wie gesagt, er ist sich selber nicht sicher. Wer steckt denn hinter der ganzen Sache? Ist es wirklich Elias selbst? Inzwischen haben wir auch eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit, um einen chronologischen Auftrag gerecht zu werden.
Ja.
Und ja, der Doktor ist der Meinung, Elias muss aus der Burg raus. Halte ich auch für vernünftig, weil, wie gesagt, in der Situation wäre ja der für Priorates Verdächtiger Nummer 1, wenn auf einmal mein Gefangener verschwunden ist.
Mhm.
Würde ich dann auch bei meinem größten Gegner auf dem Hochhorst zuerst suchen.
Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass es entdeckt wird, ist ja relativ hoch, weil Priorates ja wohl erwähnt hat, dass Josua für diese Nacht, also die aktuelle Nacht, gebraucht wird. Das heißt, die werden auch schon irgendwann im Laufe des Abends dann nochmal in dieses Verlies runtergehen, ne?
Und ja, Josua wollte zwar eigentlich auch nicht gehen, aber ich glaube, aufgrund der ganzen Argumente, die Morgan es hat und die definitiv überwiegen, lässt es sich dann doch dazu überzeugen.
Ja, und wird von Morgan es auch auf einem weiteren Geheimgang
hinter einer Karte
in seiner eigenen Wohnung weggeschickt. Ich fand die Bemerkung dazu auch sehr süß. Wie bereits vorgeführt, ist Priorates nicht der Einzige hier, der um verborgene Türen und Geheimgänge weiß. Vater Rotmantel ist neu am Ort und muss noch viel über diese Burg lernen.
Die länger, als ihr beide es euch vorstellen könnt, mein Zuhause gewesen ist.
Ja.
Da frage ich mich tatsächlich, wie alt ist denn eigentlich dieser Doktor? Weil er weiß ja schon eine ganze Menge.
Mhm. Ja, und um diese Flucht jetzt vorzubereiten, hat Morgan es tatsächlich eine Karte gezeichnet,
ja,
die von diesen unterirdischen Tunneln Josua halt zeigen soll, wo er da lang soll. Hat da so eine rote Linie reingemalt.
Bitte folgen Sie dem roten Faden.
Ja, genau. Und sagt zu Josua auch, wenn er dieser Linie folgt, dann kommt er oberhalb des Begräbnisplatzes wieder an die Oberfläche. Was ich mir natürlich relativ schwierig vorstelle im Dunkeln. Aber ja gut. Nutzt alles nichts, denn Josua kann nicht einfach zum Tor rausspazieren. Das funktioniert halt einfach nicht. Und sich noch länger verstecken ist wahrscheinlich auch keine gute Idee, weil sobald Priorates bemerkt, dass er nicht mehr da ist, wird er wahrscheinlich die Burg von oben nach unten einmal auf links drehen.
Und dann wahrscheinlich sämtliche Geheimgänge finden, die er sowieso noch, die er noch nicht kannte. Also ja. Das wird schwierig. Mhm. Ja. Aber also wie Josua lässt sich eben dann davon überzeugen und flüchtet dann durch die Katakomben. Mhm. Alleine. Mhm. Hat halt noch ein bisschen Proviant mitbekommen. Hat auch noch ein paar dankende Worte für Simon übrig.
Der Prinz Josua, ja.
Ja. Und fühlt sich auch, Simon fühlt sich da, glaube ich, schon ein bisschen geehrt und fast ein bisschen verlegen. Und währenddessen, nachdem der Prinz jetzt weg ist und vermeintlich mal kurzfristig in Sicherheit, trifft jetzt Morgannes noch weitere Vorbereitungen und schickt Simon ins Bett. Das soll dann morgen nach den Hausarbeiten wiederkommen.
Mhm.
Und Simon steht da und denkt sich, kann ja nicht sein.
Arbeiten. Morgen arbeiten. Wie soll das denn gehen?
Arbeiten?
Ja, ja, ja.
Was ich aber auch faszinierend fand, ist, dass ja der Doktor auch irgendwie meinte, er wollte eigentlich Simon aus allem heraushalten. Wo ich mir denke, ja, warum ist es denn so wichtig, eigentlich einen einfachen Küchenjungen aus allem herauszuhalten? Ist doch gar nicht so.
Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das betrachte ich so ein bisschen als, wie sagt man das, Sorgfaltspflicht gegenüber Untergebenen oder so. Keine Ahnung. Also jedenfalls so als, ne, er will ihn da halt raushalten im Sinne von, dann braucht er sich erstmal nicht drum kümmern, der muss erstmal erwachsen werden.
Hm.
Ne?
Ja, aber die Diskussion erübrigt sich jetzt gleich, ob jetzt Simon schlafen geht und Hausarbeiten morgen macht, weil es klopft.
Ja.
Und wir hören die Stimme von Inch.
Genau. Im ersten Moment ist der Doktor etwas ungehalten, so nach dem Motto, wer stört mich? Im
nächsten Moment. Mein erster Gedanke war, der war's. Der stand in den Schatten.
Ja, die gebeugte Gestalt, ne?
Mhm.
Mhm.
Und das versuchte er dann, glaube ich, auch ein bisschen Simon zu sagen. So, ich glaube, ich habe da übrigens jemanden gesehen.
Allerdings ist Inch nicht alleine.
Nein, das heißt, es kommt die zweite, nächste Stimme und das ist Pryrates.
Nee, ich glaube, Pryrates ist jetzt die dritte Stimme. Die nächste ist erstmal.
Ach, dann war es zu dritt.
Erstmal Graf Briuga.
Ah ja, stimmt. Und draußen aus dem Gang rief eine dritte, eine grausame, heisere Stimme. Mhm.
Genau, das ist dann Pryrates. Ja, Dr. Morgannes.
Gut, dass der Doktor mehr als eine Tür zur Verfügung hat, durch die die Leute durch müssen.
Ja, Dr. Morgannes verriegelt erstmal die erste Tür.
Dann herrscht bei ihm hektische Betriebsamkeit. Vor die zweite Tür wird dann auch erst einmal der Tisch geschoben.
Mhm.
Und er macht einige Vorbereitungen, schnappt sich den nächsten Vogelkäfig unter anderem.
Ja, und Simon ist total entsetzt, so nach dem Motto, hallo, die brechen uns hier gerade die Tür ein und du hampelst mit den Vögeln rum, was soll das? Ja, aber Vögel haben ja noch was zu erledigen. Oder zumindest einer.
Ja, zu erledigen haben sie, glaube ich, alle was. Der erste kriegt auf jeden Fall eine ganz besondere Fracht. Der kriegt wieder irgendwas Kleines, Goldenes ans Beinchen gebunden.
Ja.
Das aus einem Holzkästchen holt, also ein etwas golden glänzendes, und das wird ihm ans Beinchen gebunden und er macht auf jeden Fall kurzen Prozess mit dem Oberlicht und darüber darf dann der Vogel wegflattern.
Mhm.
Und ja, Morgan ist es selbst ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verzweifelt, trifft es vielleicht ganz gut oder ist traurig, weil er sagt, ja, er muss sich ja auch noch um Simon kümmern, weil er hat es ja seinem Vater versprochen.
Mhm.
Und ja, ich glaube, Morgannes ahnt schon, dass das Ganze nicht gut ausgeht an dieser Stelle.
Das wird später nochmal deutlich, dass Morgannes in diesem Moment eigentlich schon ganz klar weiß, was er da tut.
Mhm.
Und dass Morgannes sich auch ganz bewusst hier opfert.
Mhm. Ja, den Eindruck habe ich auch, ja.
Ja, das ist Morgannes, glaube ich, ganz klar. Und daraufhin zurückgreifend nochmal auf den Moribundus von vorhin. Ist das natürlich so ein bisschen, ja, sehr feinsinnige Ironie, ne?
Ja, also auch Simon braucht, glaube ich, da an der Stelle echt lange, um ein bisschen zu realisieren, was passiert hier eigentlich alles gerade.
Mhm.
Aber
das ist halt so der,
auch nicht gehen.
Der Punkt, den du vorhin erwähnt hattest, dass ihm jetzt gerade so der Boden völlig unter den Füßen weggerissen wird, ne?
Ja, jetzt nimmt die Strömung zu.
Mhm.
Aber wir haben keine Tauben, keine Eulen, keine Raben, wir haben Sperlinge. Ich mag Spatzen. Das fand ich ganz süß. Das erklärt auch, warum die sich so einfach in Morgannes Ärmeln verstecken konnten.
Ja, das sind halt relativ kleine Vögelchen, ne? Ja. Ja, und Morgannes
Er greift die Initiative, schickt Simon in den Tunnel, reicht ihm nochmal diese Kristallleuchte und sagt so,
Junge. Er kriegt auch noch das Manuskript. Das muss er auch
ja,
mitnehmen.
Genau. Oh ja, ganz wichtig. Das Manuskript ist wichtig. Nachdem ich da nun beim letzten oder in der vor 3 Episoden so drauf rumgetrampelt bin, ist es dieses Manuskript gibt, dann muss es jetzt natürlich auch seinen Sinn haben, dass er das jetzt auch mitkriegt. Also der Doktor gibt dem Simon sein Manuskript über das Leben von Johann Presbyter mit.
Und wenn es nur ist, damit es nicht einfach Pyrates in die Finger bekommt und sich darüber lustig machen kann.
Ja, genau. Und gibt Simon halt dieses Kristalllicht wohl mit und schickt ihn dann in die Tunnel und sagt, such die Tanja-Treppe, denn von dort geht's nach oben. Was auch immer diese Tanja-Treppe sein mag.
Simon steht ja immer noch schockstarr da.
Ja.
Muss er ja fast, sonst kriegen wir ja nicht mit, was als nächstes passiert.
Mhm.
Weil auf jeden Fall haben sie sich auf der anderen Seite die Erkengarde anscheinend irgendwelche Äxte besorgt und brechen damit jetzt die Tür auf, weil aufkriegen sie nicht, weil der Tisch, der glaube ich sogar den ganzen Raum einnimmt, ziemlich massiv ist. Und ja, schließlich und endlich steht Simon fest, das Einzige, was zwischen ihm und Pyrate steht, ist eigentlich nur noch der Doktor.
Der Doktor.
Der Doktor. Und wenn er hier einen richtig magischen Moment kriegt, weil er irgendwelche Gefäße in der Hand hat, die er dann in gegeneinander schlägt und dann erstmal seine Arme und seine Hände in Flammen stehen und irgendwann der ganze Doktor. Und der auch nochmal zu, da haben wir den nächsten Gandalf-Moment, zu Josu sagt, geh, mein Junge, hauchte er seine Stimme selbst wie eine Flamme. Es ist zu spät für mich, geh zu Josua.
Ja.
Das ist so dieses Flieht, ihr Narren.
Mhm, genau.
Ja.
Ja, aber auch daran, dass Morgan es jetzt wirklich aktiv da dieses Feuer entfacht, siehst du ja auch, dass er wusste, was er da tut, ne?
Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er weiß, was er da alles in seinem, auch wenn das Chaos schlechthin ist in diesen Räumen, er weiß, was er dort hat.
Ein
Genie beherrscht das Chaos.
Und Pyrates versucht halt noch erst, die Wachen dazu zu bringen, dass sie Simon aufhalten. Das funktioniert aber jetzt natürlich nicht mehr, weil da natürlich so ein riesiges Feuer wütet. Und Simon flüchtet sich jetzt dann endlich doch in den Tunnel. Und dann kommt ihm zugute, dass da jetzt noch Dachbalken einstürzen oder irgendwas, jedenfalls so runterfallen, dass dieser Tunneleingang auch verkeilt ist. Dass da also jetzt erstmal keiner mehr durchkommt.
Ja, und ich glaube, das verschafft Simon wenigstens mal kurz einen Moment einfach mehr durchzuatmen, das ist zu viel gesagt, einfach um so kurz zu trauern und zu weinen. Ja, weil er lag da und schluchzte.
Mhm.
Ja, wir haben Morgan ist verloren. Ich habe noch immer noch ein bisschen so die Hoffnung, dass wir wie Gandalf ihn vielleicht wiederkriegen, aber mit dem Satz, mit den Lauten von Morgan ist Todeskampf, glaube ich nicht.
Wer weiß. Also ich weiß es ja, aber ich sag's nicht.
Ein Kommentar.
Ich weiß, dass das gemein ist.
Ja, ich find, hätte ich mir vorher überlegen können.
Ich finde es aber schön. Es ist einfach ein toller Charakter, dieser Dr. Morgan ist.
Ja.
Ne? Der ruft auch, während er diesen Zauber wirkt, was. Ich habe tatsächlich im Anhang nachgeguckt. In meinem steht es nicht drin. Ich weiß nicht, ob du nachgeguckt hast. Okay, bei dir steht es.
Nein, ich habe es auch nicht gefunden.
Okay.
Also ich habe zumindest mal vermutet, dass es irgendwie Sisi-Sprache ist. Und da habe ich es zumindest nicht gefunden.
So vom Klangbild her würde ich das auch in die Sisi-Sprache sortieren. Auf jeden Fall. Sabrina! Was sagst du denn jetzt?
Schnief, der Doktor ist tot. Ja, ah. Bam. Wow.
Bam. So.
Ja, das war Action.
Ja. Und ich finde relativ viel Action auf 2 kleinen Kapiteln, ne? Also das ist ja jetzt richtig was.
Innerhalb der letzten Stunden ging ganz schön was ab.
Ja. Ja. Ja.
Ja, schauen wir mal, was Simon jetzt als nächstes macht.
Der sitzt jetzt erstmal in dem Tunnel da unten. Mhm. Und was passiert? Vielleicht trifft er ja Josua wieder. Der ist ja auch irgendwo unten in dem Tunnel.
Ja, aber mit Tanja-Treppe ist es leicht gesagt, Simon hat halt keine Karte.
Mhm. Wir werden uns in der nächsten Episode darüber unterhalten. Bin ich ganz sicher.
Ja, aber definitiv muss auch Simon aus dem Hochhaus raus, weil Pyrates hat ihn gesehen.
Auf jeden Fall.
Und damit hat er ihn garantiert auf dem Kieker.
Wir werden sehen.
Mhm.
Gut. Jetzt darfst du weiterlesen. Die nächsten 2 Kapitel.
Gut.
Ja. Zwei Kapitel noch und dann haben wir einen Abschnitt zu Ende.
Ja, richtig. Da endet dann der Abschnitt Simon Mondkalb. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Du erreichst uns unter zgetpodcast@gmail.com. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, wenn du mit uns über etwas aus dem Podcast dich unterhalten möchtest, was wir bisher noch nicht besprochen haben, schreib uns bitte in die Betreffzeile eine Spoilerwarnung, damit Sabrina das nicht liest.
Und genauso bitte eine vorherige Spoilerwarnung, wenn ihr uns kontaktieren wollt auf Facebook oder Instagram, weil da lese ich nämlich auch ganz fleißig die Nachrichten mit. Wahrscheinlich sogar noch aktiver.
Keine Spoiler-Nachricht brauchst du allerdings schreiben, wenn du uns auf unserem Discord-Server besuchst, denn da gibt es einen speziellen Spoiler-Kanal. Da darf dann hemmungslos diskutiert werden.
Und da darf ich nicht reingucken.
Genau.
Ansonsten hört ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt.
Und wir freuen uns über Bewertungen und Rezensionen.
Am besten die 5-Sterne-Bewertungen.
Ja, ich finde schon, dass es eine ehrliche Bewertung sein soll. Wobei andererseits freuen wir uns natürlich auch über gute Bewertungen, wenn uns jemand schreibt, dass er uns mag. Aber ich glaube, wir werden zumindest diese Staffel jetzt auf jeden Fall durchziehen. Wir haben nämlich beide, glaube ich, sehr viel Spaß damit.
Aber hallo.
Gut. Von dessen wegen, ja. Gut, dann hören wir uns in 14 Tagen. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.
Tschüss.
Ja, tatsächlich das mit diesem Handgelenk, das müssen wir, wir sollten Ilva mal fragen.
Wir haben da jemanden im Discord.
Also, es ist tatsächlich wirklich so, ich bin mir recht sicher, dass es, nein, nicht recht sicher, ich bin definitiv sicher, dass es die rechte Hand ist, die ihm fehlt.
Ja, das ja,
aber
bezweifle ich gar nicht.
Ob die Handschelle jetzt an der rechten oder an der linken Hand ist, gut, das diskutieren wir dann auf dem Discord aus, denke ich mal.